Ja, herzlich willkommen zu einem erneuten Terrassentalk. Diese nächste Stunde ist einer außerordentlich interessanten Produktion gewidmet, One Morning Turns into Eternity. Das ist für viele ein etwas kryptischer Titel. Und vielleicht werden wir diesen kryptischen Titel, wir, Peter Sellers, ihn ein wenig dekodieren, ein wenig entschleiern. Es ist ein Abend, der sehr, sehr ungewöhnlich ist. Jeder weiß, dass die Erwartung von Schönberg, dieses absolute Meisterwerk, dieses wundervolle Werk, zu kurz ist, um einen ganzen Abend zu bestreiten. Das ist immer das Problem von Intendanten. Sie müssen etwas dazufügen. Manchmal hat es Sinn, manchmal hat es weniger Sinn. Peter und ich sind, aber er wird Ihnen das dann selber erzählen, sind in Berlin gesessen und haben uns dann zusammen gedacht, wo könnte diese Spur hinführen von Schönbergs Erwartung. Und wir sind auf Gustav Mahler gekommen, auf den Abschied aus dem Lied von der Erde. Warum das so ist und welchen Zusammenhang das mit dem Titel One Morning Turns into Eternity hat, das werden wir wohl heute erfahren und viele andere Dinge auch. Ich freue mich, dass du da bist, Wiebke Lehmkuhl aus Schrenes Tundite und unser Freund Peter Sellers, den Sie ja alle hier kennen, fast schon eine Legende der Salzburger Festspiele, if I may say so. Man kommt irgendwann im Leben dazu, dass man eine Legende wird. Weißt du, das ist so. Und das ist was Schönes. Unser herrlicher Übersetzer Alexander Gigo und Marie-Therese Rudolph führt durch diese nächste Stunde. Viel Freude und einen schönen Vormittag. Danke.
Ja, herzlich willkommen zu diesem Terrassentalk zu One Morning Turns into an Eternity. Wie wir gehört haben, es gibt zwei halbstündige Werke heute an diesem Abend zu erleben. Erwartung von Arnold Schönberg und dann von Gustav Mahler aus dem Lied von der Erde, der Abschied. Verbunden werden die beiden durch die 5 Orchesterstücke von Anton Webern. Und wie schon angesprochen, der Titel ist ja sehr unbekannt und weckt aber große Lust auf diesen Abend. Peter Sellers, woher stammt denn dieser Titel eigentlich?
This title is coming from the original poem by Wang Wei. The Mahler is based on Chinese poems. The last poem in the Mahler is by Wang Wei, the great 8th century Chinese poet. And of course, a lot of my life has been spent with the Chinese poetry. And in the Dunhuang Caves in the west of China, which are this cream of 8th century, 7th century Buddhism. And so this poetry is my starting point, is to already begin with the Chinese and not the version that was changed into German, but really the original. And Wang Wei wrote the original poem of the farewell, the Abschied, which is in just 4 lines. Mahler added many of his own lines. But also Wang Wei wrote these very beautiful poems that he called coffin-pulling poems for funerals. When you're dragging the coffin through the woods, and there's a poem. And one of the most beautiful Wang Wei poems of pulling the coffin, the 5th line is, one morning becomes an eternity.
Danke. Ja, die Frage betraf eben dieses Gedicht. Ich verweise da auf einen chinesischen Dichter namens Wang Wei aus dem 8. Jahrhundert. Die chinesische Dichtkunst ist etwas, was mich mein ganzes Leben schon begleitet hat und fasziniert hat. Es handelt sich hier einen Dichter aus dem 8. Jahrhundert. Ich verweise da auch auf westchinesische Höhlen als Wiege des Buddhismus bezeichnet. Und verweise ich auch auf die Tatsache, dass es sich hier nicht um die adaptierten Verse handelt, sondern um das Originalgedicht. Besteht dann, also Farewell, Abschied aus 4 Zeilen. Mahler hat dann einige Zeilen selbst hinzugefügt. Und Wang Wei hat da vor allem auch ein Gedicht verfasst, das dann gelesen werden soll, wenn der Sarg im Zuge eines Begräbnisses gezogen wird. Und genau in diesem Gedicht gibt es die fünfte Zeile, und das ist eben die Zeile One Morning Turns into an Eternity, und daher dann auch der Titel.
And if I could just say one more thing, one morning is a beautiful eternity. It's nice to see everyone. Welcome.
Wir bleiben gleich bei Mahler. Wir haben ja eben zwei Stücke, jeweils mit einer Sängerin, Wiebke Lehmkuhl. Sie singen bei Mahler und Sie haben ja Mahler im Repertoire, stehen oft damit auf der Konzertbühne, aber diesmal in einer inszenierten Fassung. Noch dazu auf dieser großen Bühne der Felsenreitschule. Wie geht's Ihnen damit jetzt?
Ich habe eigentlich das Gefühl, dass so ich auch in der, also ich bin irgendwie sowieso ein Mensch, der viel Bilder sieht in Musik, und eigentlich ist es so, als würde das Bild jetzt einfach immer größer und immer ausgemalter werden. Also Dinge, die schon beim Konzertsingen anklingen, einfach in dieser Musik ist so viel Bild, so viel Fantasie, ein ganzes Universum versteckt, und dem sind wir jetzt gemeinsam einfach immer mehr so auf die Schliche gekommen oder haben dem noch mehr nachgespürt. Und Peter hat das einfach auch mich sehr dazu inspiriert oder das sehr so geführt, dass diese Bilder einfach den ganzen Raum dieser Felsenreitschule einnehmen und das so einen großen Platz bekommt. Aber das ist schon eine, also so dieses alleine auf dieser großen Bühne stehen, davor hatte ich am Anfang schon großen Respekt, muss ich sagen. Und dieses Vertrauen zu haben, dass es dann auch trägt durch den Abend. Aber diese Musik von Mahler alleine füllt den Raum und ist auch schon einfach ein ganzes Universum.
Ja, kann man vielleicht ergänzen, die Wiener Philharmoniker werden spielen, dirigiert von Esa-Pekka Salonen. Und für Sie beide, Oschrin Estundite und Wiebke Lehmkuhl, ist es ja die erste Zusammenarbeit mit Peter Sellers. Jetzt sind schon ein paar Probenwochen vergangen. Wie laufen denn die Proben und wie geht es Ihnen in dieser Zusammenarbeit? Was ist der besondere Zugang auch in der Regiearbeit? Frau Lehmkuhl. Ja.
Das ist ganz schwer, das jetzt einfach in so kurzen, kleinen Worten zu sagen, weil das auch wiederum ein ganzes Universum ist, finde ich. Also für mich ist das die sensibelste Arbeit mit einem Regisseur, die intimste Arbeit, die ich je erlebt habe und die am meisten mit mir als Person zu tun hat, dass ich das Gefühl habe, ich muss nicht einem Rollenprofil entsprechen, was sich ein Regisseur überlegt hat, sondern wirklich so authentisch wie möglich mich mit dem Inhalt zu verknüpfen und emotional das mitzutragen.
Ich möchte die Frage auch gleich weitergeben an Sie, Oschrin Estundite, bevor wir dann auch ein bisschen über das Werk sprechen. Es ist offen.
Ja, um zu ergänzen, Ihre Wiebkes Antwort über Arbeit mit Peter. Das ist für mich ein Zeichen von sehr großen Regisseur, wenn jemand da ist und hat eigentlich total sehr, sehr genaue Vorstellung schon, was er aus diesem Stück machen will und möchte. Die erste Probe, die sie mit Peter gehabt hatten, vor ein paar Monaten in Amsterdam, er wusste in jedem Takt, da war so ein eigenes Universum, es war alles ganz detailliert, ganz genau. Wir treffen uns jetzt hier zum ersten Probetag und er hat gesagt, vergiss alles. Du bist du. Das war etwas ganz anderes und wir machen jetzt mit dir, so wie es aus mir organisch alles rauskommt. Und das habe ich wirklich in meine, weiß nicht wie viele Jahre auf der Bühne, Geschichte sehr selten getroffen. Und das waren wirklich die größten Regisseure und ich bin so froh, dass Peter arbeitet auch so. Also der ist wahnsinnig sensibel und der merkt genau, wo das natürlich aus mir rauskommt und wo ich nur Bewegungen mache, weil er das so von mir verlangt. Und das wird dann sofort gestrichen und neu gemacht. Darüber, das ist die größte Freude, was ein Artist haben könnte. Ich bin so glücklich, das ist meine dritte Erwartung-Inszenierung und alle drei waren mit meinen Lieblingsregisseuren gemacht. Die erste war mit Calixto Bieto, die zweite war mit Christopher Likowski und jetzt mit Peter. Und jeder ist total anders, komplett anders und jede werden sehr, sehr gut, weil als ich das zum ersten Mal angeboten bekommen habe und ich hatte dann alle YouTube-Videos angeschaut, ich fand Erwartung eigentlich super langweilig. Also diese hysterische Frau rennt drumherum und über die Bühne schreit hysterisch. Schön ist es nicht, interessant ist es nicht. Und ich dachte, oh Gott, wie kann man das als eine Person auf der Bühne ohne Partner, ohne richtige Geschichte spannend für die Zuschauer darbieten? Ich sah keinen Ausweg. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe es geschafft. Also, bis jetzt ist es gut gelaufen und ich glaube, es wird auch hier klappen.
Sehr gut. Peter Sellers, vielleicht ein paar Worte auch zur Erwartung. Wie interpretieren Sie dieses Stück von Arnold Schönberg?
Well, you know, your Hamlet is based on who is playing Hamlet. So, excuse me, we begin already with this beautiful person. You start with an amazing person. You start with an amazing person. And these two artists are so exceptional, each in their completely different direction. And we live inside these pieces. And Schoenberg and Mahler lived inside these pieces. These pieces are not abstract. They're very, very lived in. Everybody knows both pieces are written in 1909 in a crisis for both men. Different generations, but they knew each other very closely. And Mahler was always trying to support Schoenberg and get him some money. And both men thought they were alone. Schoenberg's wife began living with Mr. Gerstner, the Gerstel, the painter who Mahler was taking painting lessons with. And Schoenberg was in the lowest point of his life. And then the painter committed suicide. And Schoenberg wrote this piece in 17 days, and just outpouring of emotion that had no limit. It just poured out, and you feel the writing is so immediate, is so... Everything he's stored up in the last year of his life just pours out. So this music is so human, and I think it's thought of as German Expressionism, but I think German Expressionism is not separate from how people were living. It's really an expression of what people are feeling. And so, to me, to inhabit it, not as some crazy person, but as a real person going through really terrible times, which we know very well from what we're living in now, let's go there. And let's let this music be the healing that it's meant to be. And it had to be. For the composers. Mahler, again, you know, his wife, Alma, spent that summer with her good friend from the Bauhaus. And so Mahler was writing this piece in the summer in the mountains alone. And again, this quality of alone, which is in both pieces, is so intense. And these men think they cannot continue. So these pieces all have these very shocking stops, but life continues, and stops, and then life continues, and stop, and then life continues. It's people who don't know how to go on, but in fact, to end everything is too easy. Is that enough, Alexander?
Ja, die Frage, lautet dann natürlich auch immer, zum Beispiel, wenn man Anleihen bei Hamlet nimmt, wer spielt denn den Hamlet? Und ich habe das unglaublich große Glück mit zwei Künstlerinnen, mit zwei wunderbaren Künstlerinnen, die ganz unterschiedliche künstlerische Zugänge haben, zusammenzuarbeiten. Und ich würde sagen, dass wir diese beiden Stücke, die da auf die Bühne gebracht werden, wirklich, wirklich leben, dank des künstlerischen Inputs der beiden Interpretinnen. Schönberg und Mahler haben da etwas geschaffen, was man nicht als etwas Abstraktes bezeichnen kann, sondern als einen lebenden Organismus. Ich verweise da auf das Jahr 1909, als beide Männer Krisen durchlebten. Sie gehörten zwar unterschiedlichen Generationen an, sie kannten einander aber sehr gut. Mahler unterstützte Schönberg. Mahler wähnte sich alleine. Schönberg, ja, da kann man kurz auf die Geschichte eingehen, die seine Frau betrifft, die einen Maler kannte, Gerstl, der dann Selbstmord beging. Schönberg befand sich an einem Tiefpunkt seines Lebens, könnte man sagen. Und dieses Werk ist Ausdruck aller Emotionen, die sich da Bahn brechen. Diese Musik wird als deutscher oder mit dem deutschen Expressionismus in Verbindung gebracht. Aber ich würde sagen, dass es vor allem auch um die Gefühle geht, die Gefühle, die da zum Ausdruck gebracht werden. Wir erleben hier Stücke, die echte Menschen betreffen, die Schreckliches durchleben. Und ich glaube, da können wir auch Anleihen bei der Gegenwart nehmen, weil wir natürlich auch in Zeiten leben, in denen schreckliche Dinge passieren. Auch Mahler durchlebte Krisensituationen. Seine Frau Alma verbrachte den Sommer mit jemandem, der mit dem Bauhaus in Verbindung stand. Und beide wähnten sich alleine, waren dann auch, wenn man so möchte, alleine. Und sie dachten, dass, nämlich Mahler und Schönberg, dass sie so nicht weitermachen können, aber, und das merkt man dann auch in der Musik, weil es zu einer Unterbrechung kommt und dann geht das Leben weiter und dann geht auch die Musik weiter. Wenn man es einfach endet, wenn man die Dinge beendet, dann wäre es ein zu leichter Ausweg. Es muss weitergehen.
Make one more step just to say, the Schönberg is, as Azrin said, frequently thought that just somebody screams for a half hour and just unpleasant. And in fact, it's unbelievably tender. It's unbelievably hurt, but it also has such integrity, such sense of purpose. And in the process of writing this piece, Schönberg is creating a new musical language for the history of music. And so even while you think of it as the ending of something, it's also the beginning of an entire body of work. And parts of Erwartung you can hear quoted directly in Wozzeck. You hear it's the beginning, it's the seed of an entire generation of music. So it's this super rich garden of imagination and opening of possibilities. And the Mahler is the end of the Western tradition of symphonic music, no question. You watch it collapse. No phrase lasts longer than a bar and a half before the rhythm vanishes. The tonality just goes to another place. It can't sustain. You feel it collapsing. But again, you also feel this new opening, which comes a lot through in all the arts in Europe, through connection to Japan and China, and this idea that there's another world. There really is another world. And that world you can enter and open a new set of possibilities that are not in the Western framework of thinking. So both pieces are also this incredibly rich moment of arrival and prophecy. And I would just add one more thing, which is, of course, both men prophesied the violence of the century that was coming. And that is unbearable and specific with this intensity of a Hebrew prophet.
Gut, es wurde bereits gesagt, dass man manchmal das Schönberg-Stück mit etwas Unangenehmen, etwas Unerfreulichem, mit Geschrei in Verbindung bringt. Aber in Wirklichkeit handelt es sich um etwas sehr Zartes, etwas sehr Feinfühliges, etwas, was Schmerzen ausdrückt, etwas, was man auch mit großer Integrität verbinden kann, mit Zielgerichtetheit. Und ich meine, dass Schönberg hier eine neue musikalische Sprache kreiert hat. Es handelt sich um das Ende, aber gleichzeitig auch um den Beginn einer neuen Ära, und die dann auch zu Wozzeck führen wird. Also da wurde, wenn man so möchte, die Saat gesät. Ich meine auch, dass es sich um etwas handelt, was man als einen reichhaltigen, üppig wachsenden Garten bezeichnen könnte, als etwas, was unglaublich viele Möglichkeiten eröffnet. Mahler läutet, wenn man auch sagen oder wenn man so möchte, das Ende der symphonischen Musik ein. Die Tonalität wechselt, geht in einen anderen Raum. Die Dinge brechen zusammen, könnte man auch behaupten, aber gleichzeitig handelt es sich auch um eine neue Öffnung, um neue Verbindungen, die entstehen, und zwar in Richtung Japan, in Richtung China, in Richtung einer anderen Welt, in die man jetzt das Gefühl hat, eintreten zu können, eine Welt, in der sich neue Möglichkeiten eröffnen, eine Welt, die mit den westlichen Gedanken nicht zu fassen ist. Also sowohl Mahler als auch Schönberg haben hier etwas Reichhaltiges geschaffen, etwas Prophetisches, und beide Künstler, beide Komponisten waren dann auch, wenn man so möchte, Propheten, weil sie von der Gewalt künden, die dann später kommen wird.
Jetzt möchte ich wieder mit den beiden Sängerinnen sprechen, auch wie es Ihnen geht jetzt mit der Interpretation. Wiebke Lehmkuhl, nochmal zurück, jetzt haben wir schon einiges gehört über Mahler, über das Stück. Er selbst hat ja nie eine Oper komponiert, aber er hat natürlich viele Opern an der Hofoper dirigiert. Er hatte einen ganz speziellen Zugang auch zum Gesang. Wie geht es Ihnen jetzt aus der Sicht der Sängerin mit seinen Kompositionen für Gesang und speziell mit dem Lied von der Erde?
Ich fühle mich einfach wahnsinnig wohl, wenn ich Mahler singe. Das hat jetzt ein bisschen mit meiner vielleicht auch stimmlichen Konstitution zu tun, dass ich einfach das Gefühl habe, als ich so meine ersten Mahler-Sinfonien, Mahler 2, glaube ich, war die erste Sinfonie, die ich gesungen habe, hatte ich schon das Gefühl von nach Hause kommen. Also für mich war sonst das Zuhause ursprünglich mal wirklich in der Barockmusik, bei Bach, vor allem bei Bach. Also wenn ein Komponist, dann Bach. Und dann ist irgendwie Mahler dazugekommen. Also einfach auch stimmlich ein großes nach Hause kommen, das Gefühl, irgendwie am richtigen Ort zu sein, in einem Platz, wo ich verschiedene Dinge ausdrücken kann, wo ich irgendwie wirklich viele Farben bringen kann. Es gibt ja Musik, die ein bisschen vielleicht auch beschränkter wirkt, wo man vielleicht das Gefühl hat, dass man mehr in einem Stil bleiben muss, obwohl ich das auch in Frage stellen würde, weil ich finde, irgendwie man kann auch bei Mozart mutig sein und wenn es um ein Dona Nobis Pacem geht, irgendwie zu besonderen Farben greifen, weil man eine Idee im Hintergrund hat, die vielleicht auch viel mit unserer Aktualität, mit unserem Hier und Jetzt zu tun hat. Genau, aber Mahler ist natürlich die absolute Einladung dafür. Und ich finde einfach, das ist jetzt beim Abschied nicht so, das ist vielleicht mehr in den Sinfonien sonst oder in den Wunderhornliedern, dass es auch diese Zerrbilder gibt, dass es oft Dinge gibt, die auf den ersten Blick fröhlich, glücklich, wunderbar erscheinen und dann aber einen Knick im Bild haben, einen Wackler, und diese Zwischentöne zu finden oder auch immer diesen Subtext, oder es ist ja, für Subtext klingt so, als gäbe es nur einen, also es sind ja oft irgendwie, was Peter auch sagt, so viele Schichten, die man aufbaut. Und das mag ich sehr. Und auch, das ist absolut Peters Ansatz, das ist, was mit unserer Welt hier zu tun hat. Und dass wir uns nähren aus Dingen, die eine richtige Relevanz für uns haben. Und dass es ganz konkrete tagespolitische Dinge, weltpolitische Dinge sein können oder Bilder aus dem Holocaust, Sachen, die wir gelesen haben und Kunst, die schon existiert, die man direkt als, ja, von der man sich ernährt sozusagen und die mitschwingt.
Oshrine Stundite. Die Erwartung, da ist ein ganz anderer Text. Da geht es um die Gefühle einer Frau, die alle Arten von Emotionen durchmacht. Wie weit gehen Sie da hinein oder wie weit empfinden Sie das selber nach? Wie bereiten Sie sich davor?
Normalerweise, man hat genug Zeit in den Proben, um das alles zu entwickeln. Die Besonderheit von Erwartung ist, dass es wirklich, jeder Takt hat eine komplett andere Emotion, aber sowas von 180 Grad, ja? Wie viele Grad sind das? Also es gibt keinen Fluss von der Emotion, es gibt keine normale, reale Emotionsentwicklung, die man sonst so in der Opern- und Personalentwicklung hat, sondern ja, Psychopath, das wäre eine falsche Bezeichnung, aber etwas crazy, es ist schon da. Und die Gefahr ist natürlich, zu sehr in diese Craziness zu verfallen und diese Frau als eine hysterische Psychopathin darzustellen, anzufangen. Und was ich besonders mag an unserer Inszenierung, dass ich glaube, da wird wirklich kein einziger Moment denken, wo man als Zuschauer denkt, das ist eine verrückte Frau, die so irgendwie komplett durchdreht. Und so in dem Augenblick, wo man dieses Moment erreicht hat, du als Zuschauer fängst an, von dieser Frau zu distanzieren. Man verliert das Gefühl von Mitgefühl, Mitleben und Mitleiden. Und hier in dieser Inszenierung ist alles viel mehr menschlich. Es ist alles gebaut auf tiefste, unglaublich tiefe Liebe, die nie wirklich im Leben ausgedrückt wurde. Und jetzt die Frau hat den toten Mann vor sich liegen und das ist vielleicht das erste Mal, wo sie das aussprechen und ausdrücken kann. Sie sagt ihm das, was sie ihm nie als er lebendig war. Sie hat ihm das nie so gesagt. Und es ist das letzte und erste Mal, wo sie das tut. In allen Farben. Sie sagt alles aus. In dieser halben Stunde, sie lässt alles raus, was war vielleicht in Jahren immer verstaut und nie gesagt. Und das ist sehr menschlich, sehr rührend. Es ist sehr schwer, das wirklich, also wir arbeiten noch daran. Ich bin noch nicht dort, aber ich hoffe, dass ich komme dahin und ich hoffe, dass dann die Zuschauer werden immer mit ihr sein und immer nachvollziehen, was da abgelaufen ist und was für Beziehung das war. Es ist schwer, aber ich hoffe, dass wir es schaffen.
Peter Sellers, wir haben jetzt so ein bisschen skizziert bekommen, die beiden Stücke. Wie sieht denn die Bühne eigentlich aus? Darf man da schon was verraten? Das Bühnenbild stammt von George Zipin, ihrem langjährigen Weggefährten, also künstlerischen Weggefährten.
I think with both pieces we're talking about when you lose somebody who you love. Or hate, or whatever. you have 100 emotions. You have 100 memories. You have 100 thoughts. They just keep going. The positive thoughts, the negative thoughts, they're all next to each other. The memories that pierce your heart with joy or with total sense of we missed every opportunity. This, you won't forgive yourself, you won't forgive them. You have to forgive yourself, you have to forgive them. The love is so real, but the love is also so violently torn by the roots. So all of, you know, Schoenberg's avant-garde process is actually how we all live and feel. Those are how our feelings really work. And one thought is right on top of another thought. And there's no separation. And both things are true. It's all true. And at the same time, it's all a dream and vanishing right in front of your eyes. And that's what death brings into your life. So both pieces are going very, very far towards the actual experience of living in the contradictions that we live in more comfortably suddenly become impossible. And at the same time, that's how you live. So George Siepen has, from 1992 in San Francois d'Assise, been designing for the Felsenreich Schule with a kind of incredible magic that makes this room suddenly come into its own as a landscape. And you really feel it's not a theater, it is the mountain. And it's the mountain speaking. And you're in the presence of a mountain. And for me, the most powerful thing after you've been through dealing with the body, calling all the friends, organizing the funeral, organizing the burial, is you just want to take a long walk in the woods and be quiet with nature. And the Felsenreich Schule gets you halfway there. There you are with this mountain, this solid mountain speaking very quietly but very present. So George put some trees in. The trees are tall and reflective because it's a period of reflection. And the trees have these strange branches. And the branches are created from the Chinese characters of the original poems. And so there's an old expression in Buddhism that when the wind comes, you hear Buddha chanting the sutras. And that the voices of the sutras are on the wind. With George, when these trees are moving in the wind, in fact, these poems are moving in the airspace.
Ich glaube, dass in beiden Stücken das Folgende zum Ausdruck kommt, wenn man jemanden verliert, den man geliebt hat, oder wenn man jemanden verliert, den man gehasst hat, dann ergeben sich daraus hunderte Emotionen, hunderte Gedanken, hunderte Erinnerungen. Es sind positive Erinnerungen, es sind negative Erinnerungen, es sind Erinnerungen, die irgendwie die herzzerreißend sind. Man denkt an all die verpassten und vertanen Chancen, die man eben nicht genutzt hat. Man vergibt sich selbst nicht und man vergibt auch nicht jenem Menschen, den man verloren hat. Es sind echte Gefühle, es ist echte Liebe. Gleichzeitig ist es auch etwas, was herzzerreißend ist. Und in Schoenbergs Musik kommt das zum Ausdruck, was wir eigentlich alle fühlen, dass da wird ein Gedanke auf den anderen geschlichtet und all das ist auch wahr. Es ist aber auch irgendwie wie ein Traum, der verschwindet. Ich glaube, dass wir hier es auch mit einem mit einem Bühnenbild zu tun haben, und der von Ihnen erwähnte Bühnenbildner ist ja schon seit Jahrzehnten tätig, das wirklich etwas Magisches auf die Bühne bringt. Es ist eine Landschaft, die hier entsteht in der Felsenreitschule, aber man hat das Gefühl, dass es tatsächlich Berge sind, die zu einem sprechen. Es ist etwas Machtvolles und Wirkmächtiges, was hier entsteht. Und man hat dann auch das Gefühl, also wenn jemand zu Grabe getragen wird, wenn es sich um ein Begräbnis handelt, dann möchte man am liebsten alleine sein, möchte alleine durch den Wald spazieren und möchte eins werden mit der Natur. Und ich glaube, dass die Felsenreitschule diese Berge, die da entstehen und die man sieht, dass die genau das zu Wege bringen. Und George hat da Bäume geschaffen, die sehr hoch sind, die auch reflektieren. Und vor allem verweise ich da auf die und erwähne auch die Äste der Bäume, die wiederum auf chinesische Schriftzeichen rekurrieren. Das heißt, wir haben es hier wirklich mit etwas zu tun, was man auch mit Buddhismus vergleichen kann. Also wenn der Wind zum Beispiel die Äste in Bewegung versetzt, dann hat man das Gefühl, als würde Buddha, als würden Gebete in Gang gesetzt werden. Das heißt, hier entsteht durch den Wind, entstehen Gedichte, die in Bewegung gesetzt werden.
Ja, herzlichen Dank, Alexander Schigo, für die Übersetzung. Und auch Ihnen, Wiebke Lebenkohl, Peter Sellers und Ashrine Stunditer, für die Einblicke in die aktuelle Produktion mit Musik von Arnold Schönberg, Anton Webern, ganz kurz zwischendrin, und Gustav Mahler mit dem Titel One Morning Turns into an Eternity. Die Premiere ist am 27. Juli in der Felsenreitschule. Und auch Ihnen herzlichen Dank fürs Kommen.
Thank you everyone. Have a beautiful day.